habe euch wieder ein Bild von jemandem mitgebracht für den Start dieser Predigt. Ich probiere immer ein bisschen mit biografischen Sachen zu arbeiten, einmal nicht von mir. Ich zeige euch ein Bild, das ich hier in dieser Kirche vor doch vielen Jahren schon mal gezeigt habe. Vielleicht mögen sich die einen erinnern, andere kennen die Person vielleicht aus der öffentlichen Medienberichterstattung. Ich zeige es euch mal, wer weiß, wer die Person ist. Kennt ihr jemanden? Stadtpräsident von Olten ist der Vorschlag. Weiss jemand, wie er heisst? Es ist nicht Olten, sondern es ist was? Es ist Baden. Geri, den Nachnamen weiss man nicht. Weiss jemand, wie sein Nachname ist? Ein richtig Schweizer Name? Müller, danke vielmals. Also, das ist der Geri Müller. Und er ist einfach schweizweit berühmt. Entschuldigung für alle, die aus anderen Ländern in den letzten paar Jahren zu uns gezogen sind. Das ist eine berühmte Figur bei uns in der Schweiz. Er ist da an einer Pressekonferenz. Was war der Grund für die Pressekonferenz? Das sehen wir in dem, was er jetzt denn sagt. Ich zeige euch, was er sagt an dieser Pressekonferenz. Ich bin am Sonntagmorgen um 4 Uhr aufgewacht und habe das gelesen online. Was hat er gelesen? Der Geri Müller ist verheiratet und er hat aber eine Affäre gehabt mit einer anderen Frau. Und das ist aufgeflogen, online, am Morgen, am 4. Uhr, am Sonntag. Und jetzt ist Dienstag, das ist, glaube ich, 2014 gewesen. Und am Dienstag macht er eine Pressekonferenz, weil er eben ein Stadtdame war von Baden oder damals das war. Und dann sagt er als nächsten Satz etwas sehr Beeindruckendes. Er sagt: Ich habe am Morgen das gelesen und ich habe nur noch eins gehabt. Ich habe mich geschämt. Geschämt vor mir, meiner Partnerin, vor meiner Bevölkerung, vor meiner Stadt, die ich über alles liebe, vor der ganzen Welt. Also gerade weltberühmt ist er nicht, das ist so ein bisschen leicht übertrieben da, aber das ist da, was er sagt. Dann sagt er, und ich schäme mich auch vor Ihnen. Was ist das Hauptgefühl, das er da zum Ausdruck bringt? Scham. Was ist das Gegenteil von Scham? Da, wo Franziska in der Einleitung gesagt hat, das wäre Würde. Und bei aller Tragik, aller persönlicher Tragik hinter dieser Geschichte und auch der politischen Unruhe dort, ganz lokal, nicht weltweit, sondern nur dort in Baden, wo es ausgelöst hat, habe ich mich doch immer wieder gefragt, so ein bisschen, Herr Müller, hätten Sie nicht auch noch etwas anderes sagen sollen? Weil ich finde es interessant, was er nicht sagt. Was sagt er nämlich niemals? Es tut mir leid. Entschuldigung. Ich bin schuldig geworden. Das sagt er niemals im ganzen Interview nicht. Oder im ganzen, die ganze Pressekonferenz. Hätte er es sagen? Ja, es ist Dienstag. Am Sonntag ist es losgegangen. Wir müssen nicht allzu viel verlangen von ihm. Ich finde, es ist okay. Was auf jeden Fall stimmt, ist, er bringt da das zum Ausdruck, was in der Bibel im 3. Kapitel auch zum Ausdruck gebracht wird. Und zwar einfach nur da. Da ist er biblisch, in dem, was er da bringt. Wenn wir jetzt schauen ins 3. Kapitel, da haben wir die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, und das heisst am Schluss vom 2. Kapitel, dass sie nackt waren und sich nicht geschämt haben voreinander. Es ist keine Scham da. Und dann passiert die allererste Sünde. Und was ist die allererste Auswirkung von dieser Sünde? Ich lese es euch vor. Da wurden ihnen beiden, Adam und Eva, der ersten beiden Menschen, die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also die allererste für den Mensch spürbare Auswirkung von der Sünde ist was? Es ist Scham. Sie decken ihre Scham zu. Ihnen wird klar, dass sie nackt sind. Die allererste Auswirkung von der Sünde ist Scham für die Menschen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir hier sehen. Da wird niemals gesagt, dass sie sich schuldig wissen. Natürlich ist auch Schuld da vorhanden. Ein bisschen später, in diesem Kapitel, wird das Thema von der Schuld aufgegriffen. Aber wir müssen vielleicht vom Geri Müller nicht allzu viel verlangen. Da ist es vor allem mal einfach spürbar beschämend gewesen, was sie da erlebt haben. Und was wir hier sehen, ist ganz etwas Wichtiges, nämlich unsere Würde wird durch unsere Schuld und auch durch fremde Schuld, Sachen, die andere uns manchmal antun. Unsere Würde wird durch Sünde verwandelt in Scham. Das ist das, was wir hier sehen. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Gemeinde Gemeinde von Jesus. Der Raum der Gnade soll sein, der Raum, der Ort, wo die Wirkungen der Sünde sollen aufgelöst werden, so weit wie das möglich ist, retourgängig gemacht werden, dann ist uns klar, dass in der Gemeinde als Raum der Gnade ganz stark um das geht, Wiederherstellung der Würde der Menschen. Weil so viel Scham da ist, durch das, was wir gemacht haben, was andere uns gemacht haben, sollte die Gemeinde als Raum der Gnade ein Ort sein von der Wiederherstellung von unserer Würde. Und darum wäre das Beste, was dem Gerry Müller wahr passieren könnte, dass er in eine Gemeinschaft hineinkommen könnte, von Christen, die genau das leben. Das wünsche ich ihm von ganzem Herzen. Er wäre herzlich willkommen da bei uns. Und du bist vielleicht auch da und du hast auch Scham in deinem Leben. Und die Gemeinde, auch wir jetzt hier als lokale Gemeinde, sollte eigentlich ein Ort sein, wo deine Scham in Würde verwandelt wird, wo du eine Wiederherstellung von deiner Würde erlebst. Und wir haben die letzten Sündig geschaffen an dem. Wie sieht denn die Gemeinde aus? Ihr habt die Grundsätze, habt ihr auf dem Zettel, den ihr bekommen habt, am Eingang, bei dem zusammenfassenden Text, alle drei, ich erwähne sie nur kurz, der Lebensstil der Taufe ist die Grundlage der Gemeinde. Der Glaube kostet manchmal etwas. Es wird uns vielleicht alles kosten, wenn wir Jesus nachfolgen. Das hat einen Preis. Es ist nicht einfach so ein bisschen dahin geflutscht, oder? Und das ist wie so eine Grundlage. Und das führt dazu, dass die Gemeinde vielfarbig wird. Das haben wir letzten Sonntag angeschaut und das ist manchmal nicht einfach. Es wäre einfacher gewesen, ohne ich damals als ein bisschen komischer Vogel in der Kishona-Felbe. Es wäre viel einfacher, wir wären alle genau gleich. Aber das ist nicht so, wie es Jesus sieht. Er möchte, dass alle Menschen von allen Rassen, von allen gesellschaftlichen Schichten und auch von allen Herausforderungen in der geschlechtlichen Identität können einen Platz finden in dem Raum der Gnade. Und das wiederum holen wir raus, Kraft, um das Leben miteinander aus unserer neuen Identität in Jesus. Wir sind Kind vom Vater im Himmel, wir sind Brüder und Schwestern von Jesus. Das ist so ein bisschen die letzten beiden Sündig. Und heute werden wir sehen, im Raum der Gnade geht es ganz stark um die Wiederherstellung von deiner und meiner Würde. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Schlüsseltext, den wir miteinander jetzt immer gebraucht haben an diesen Sündig, Galater, Kapitel 3, Vers 28, sehen wir, dass das Thema der Würde auch drin ist. Und ich bringe jetzt den Bibeltext in einer neueren Übersetzung. In der Originalsprache, im Griechischen, wird da geschaffen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und viele deutsche Übersetzungen, die tun es einfach so ein bisschen ins Deutsche übertragen, schnell. Aber bei einer genauen Übersetzung sehen wir etwas Interessantes. Das ist jetzt von der Elberfelder Übersetzung. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das ist die Bibelstelle. Und wenn wir jetzt schauen, baut der Paulus da einen Rhythmus auf. Er sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier. Das ist der Rhythmus. Und jetzt würde man erwarten, dass er den Rhythmus weiterzieht bei Mann und Frau. Und wir sagen, da ist nicht Mann noch Frauen. Aber er sagt, da ist nicht Mann und Frau. Der Paulus vermasselt den Rhythmus, den er da aufbaut. Und die Fachleute haben verschiedene Gedanken, was der Grund ist da dafür. Und der plausibelste Grund, sagen sie, ist, dass seine Leserschaft die drei Worte, Mann und Frau, das hat bei ihnen etwas getriggert. Das hat bei ihnen etwas in Erinnerung zurückgerufen. Sie haben ihr Altes Testament oft sehr gut gekannt. Und der Satz oder die drei Wörter, Mann und Frau, das macht gerade bei ihnen. Jetzt bei dir macht es vielleicht nicht gerade, aber vielleicht kommt jemandem etwas in den Sinn, eine wichtige Bibelstelle im Alten Testament, wo die drei Worte sind, Mann und Frau. Kommt uns da etwas in den Sinn vielleicht? Er schuf sie als Mann und Frau. Perfekt. Bei dir hat es gemacht. Genau, super. Also das ist genau das. Das ist ein Hinweis mit großer Wahrscheinlichkeit direkt zurück. Jetzt da mal nicht ins dritte Kapitel von der Bibel, wo wir jetzt schon heute Morgen gehört haben, etwas daraus raus, sondern ins allererste Kapitel. Dort, wo die Welt in der Ordnung ist und Gott die Welt erschafft, lesen wir genau das. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und es ist eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass der Paulus mit dieser Formulierung, mit dem Brechen von dem Rhythmus, einen Hinweis macht, hey, da steht etwas Wichtiges, das ich möchte einbeziehen in dem, was ich am Machen bin, in Galater 3, Vers 28. Und das Spannende hier an dieser Bibelstelle, im Zusammenhang mit Galater 3, 28, ist, dass hier die Rede ist von der Grundlage der Menschenwürde. Wir haben hier zweimal das Wort Bilde. Wir sind als Menschen im Bild Gottes geschaffen. Und der Punkt da ist, jeder Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Und hat darum eine unantastbare Würde, eine Menschenwürde. Alle Menschen. Nicht nur die Männer und die Frauen nicht so ganz, nur halb, sondern auch die Frauen. Und nicht nur die Frauen so ganz und die Männer nur halb, nein, auch die Männer. Alle Menschen, übrigens auch die Ungeborenen, haben eine Menschenwürde, die unantastbar ist. Und die Grundlage von dem wird hier gelegt. Was ist der Grund? Der Grund ist, in jedem Mensch ist das Bild Gottes irgendwie drin. Da kann man jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, aber das ist die Grundlage für die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Und zwar, und das ist jetzt ganz wichtig, von allen Menschen gleich. Von allen Menschen gleich. Jeder da innen, jeder online hat die gleiche Menschenwürde. Nicht jemand mehr, jemand weniger. Alle haben die gleich. Und das ist etwas, was das Judentum vergessen hat mit der Zeit. Zur Zeit von Jesus haben die einen Rabbis den Männern ein tägliches Gebet nachgelegt. Und gesagt, Männer, wenn ihr betet jeden Tag, oder ihr steht am Morgen auf und dann betet ihr Folgendes. Gepriesen seist du, o Gott, dass du mich nicht als Heide geschaffen hast. Gepriesen seist du, o Gott, dass du mich nicht als Sklave geschaffen hast. Jetzt kommt nochmal eins, was denkt ihr, was kommt jetzt? Ihr habt es erraten. Gepriesen seist du Gott, dass du mich nicht als Frau geschaffen hast. Jetzt, liebe Frauen, wie geht es euch? Liebe Heide, wie geht es euch? Ich muss die Frage nochmal anders formulieren. Wie geht es uns? Wir hier innen sind mit grosser Wahrscheinlichkeit zu nahezu 100% Heiden und auch ihr online. Wir sind nicht geborene Juden, oder? Da geht voll gegen genau das, was wir gesehen haben vorher, nämlich, dass alle Menschen, auch Sklaven, auch Heiden, auch Frauen, die gleiche Würde haben, wie die Männer, wie die Juden, wie die, die höher oben innen sind in der Gesellschaft. Und ich finde es höchst bemerkenswert, dass der Paulus in Galater 3, 28 genau die drei Kriterien und die drei Themen aufgreift. Das ist genau das. Da geht es um das Thema ethnische Herkunft, Rasse. Wo komme ich her von meiner ethnischen Herkunft? Da geht es, wo bin ich in der gesellschaftlichen Hierarchie? Und da geht es um das Thema von der geschlechtlichen Orientierung und von der Geschlechterrollen. Genau die drei Sachen haben wir in unserem Schlüsseltext. Und der Paulus sagt etwas völlig anderes. Er sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, das wäre Heide da, oder? Da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Also der Paulus greift das voll auf und er sagt, und da sehen wir jetzt etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass nicht nur Sünde konkrete Taten dazu führen können, dass unsere Würde in Scham verwandelt wird, sondern auch etwas anderes. Das haben wir gesehen, jetzt ganz am Anfang der Predigt, in dem dritten Kapitel. Aber was wir da sehen, ist, dass es ein zweites Element gibt in unserer Welt, wo jetzt nicht immer so direkt mit dem zu tun hat. Es hat natürlich einen Zusammenhang, aber man kann es auch ein bisschen getrennt anschauen, nämlich entwürdigende Ungleichbehandlungen. Also das Gebet, wo der jüdischen Mann nachgelegt worden ist, das ist natürlich einfach eine entwürdigende Ungleichbehandlung von allen Sklaven, Heiden und Frauen. Und wir sehen da eine weitere Quelle von Scham, die die Menschen erleben, wenn sie unwürdigende, entwürdigende Ungleichbehandlungen erleben. Es gibt noch mehr in der Liste übrigens, es gibt noch mehr Sachen, die uns beschämen, aber das sind zwei ganz wichtige, die wir sehen in der Bibel. Und da sehen wir jetzt wieder, wenn wir zurückkommen, die Gemeinde als ein Raum der Gnade sollte ein Ort sein, wo die Wiederherstellung der Würde stattfindet. Und das ist etwas, und da möchte ich euch nur in einem kurzen Streiflicht einfach zeigen, die Bibel redet immer wieder davon, dass unser Umgang miteinander prägt sein vom Zurückführen in die Würde. Ich habe euch die Bibelstelle, Römer 12, 10, da heißt es, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Das Wort ehrt, das heißt würdiget einander. Das Wort heißt nicht betet einander an. Wir sollen Gott ehren auf eine andere Art, wie wir uns gegenseitig sollen ehren. Das ist ein anderes Grundkonzept. Da geht es darum, wir sollen einander gegenseitig ehren. Jetzt, als ich die Stiftung gemacht habe, ich habe Mechaniker gelernt in einer Industriefirma da im Dorf aussen, in Felben. Und dort ist unter den Stiften ist ständig hat man einander runtergemacht und ist ständig schlecht übereinander geredet worden und die Hackordnungen sind da etabliert worden durch Witz und durch blöde Sprüche. Jetzt nicht in jeder Firma ist es so, ich weiss. Erwachsene können da sehr viel anständiger miteinander umgehen, aber mich dunkt schon, es hat relativ viel, wenn du auch am Stammtisch los ist, wie es schwätzen miteinander oder wenn es los ist, was jetzt da am Open Air läuft und so ein bisschen, welche Band ist die beste und so weiter, welcher Musiker. Es gibt ganz viele entwürdigende Aussagen, die Hackordnungen versuchen zu etablieren. Und die Bibel sagt da, das soll in der Gemeinde anders sein. Ehret einander. Ich sage dann nachher noch mehr zu dem. In dem wunderbaren Kapitel von 1. Korinther 12 lesen wir, gerade die Glieder des Leibes, das ist ein Bild für Gemeinde und wie wir sollen miteinander funktionieren in dem Kapitel, gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Was will die Bibel uns da sagen? Sie möchte uns sagen, dass es hat Schwächere unter uns, die es mehr nötig haben, dass man sie umso mehr ehrt. Das heisst, umso mehr würdigt. Und das ist für uns ganz etwas Wichtiges. Wir sehen, da in der Gemeinde soll eine Wiederherstellung von der Würde von jedem Menschen irgendwie möglich werden. Und dann nochmal letztes, die Verantwortlichen, die die Gemeinde gut leiten, sollten doppelt geehrt werden. Jetzt bitte, ich bringe euch den nicht, weil ich das Gefühl habe, ihr ehrt mich zu wenig. Ihr macht das wirklich super und das meine ich. Sondern weil ich möchte, dass wir sehen, wie wichtig das die Wiederherstellung von der Würde für Gemeinde ist. Die Verantwortlichen, die die Gemeinde gut leiten, sollen doppelt geehrt werden, vor allem die, die öffentlich die Botschaft von Jesus verkünden und gleichzeitig die Christen unterrichten. Man sieht da einfach, wie wichtig das ist, dass wir im Raum der Gnade an der Wiederherstellung der Würde arbeiten, die kaputt geht durch Sünde und durch entwürdigende Ungleichbehandlung. Und ich möchte euch drei Vorschläge machen, was das für uns könnte heissen. Es sind Vorschläge, überlegt es euch mal. Unseren Umgang mit Witz, wie wir über Sünde reden und etwas über unseren Zivilstand. Also gehen wir zu dem Witz. Und da haben wir einen vierten Grundsatz. Wir werden am Schluss nächsten Sonntag bei 12 landen. Ich erkläre euch dann nachher, wie man bei 12 landet, innerhalb von so kurzer Zeit. Also, Grundsatz Nummer 4 für den Raum der Gnade. Abwertende Sprache, da wäre zum Beispiel Witz gemeint, oder stereotypische Haltungen gegenüber irgendjemandem werden weder von der Bühne aus noch in Gesprächen zwischen Gemeindegliedern toleriert. Heute Abend werde ich mehr im Jugendgottesdienst über stereotypische Haltungen reden. Da geht es ein bisschen mehr um Sexualität. Das lassen wir heute Morgen weg. Wenn ihr möchtet, mehr hören über das, könnt ihr heute Abend in den Jugendgottesdienst kommen. Und ich möchte jetzt einfach etwas sagen dazu. Die abwertende Sprache. Und das finde ich ganz etwas Wichtiges, dass wir nicht Witz machen auf Kosten von anderen. Ich meine damit nicht, dass wir nicht humorvoll sein dürfen. Ihr wisst, glaube ich, die mich kennen, dass ich sehr gerne lache. Aber ich mache noch etwas eher einen Witz über mich selber, oder? Zum Beispiel über meine wunderschöne Frisur, die ich habe. Das ist einfach, dann mache ich nicht Witz auf Kosten von jemandem. Wir können Witz machen, um wirklich andere Leute runterzuputzen. Und mein Vorschlag an euch wäre, dass wir mit unseren Witz aufpassen. Gott hat extrem Humor, wenn wir das anschauen in der Bibel, da habe ich auch schon darüber predigt. Aber er hat nicht Humor auf Kosten der Menschen. Wir sollen die Art von Humor haben, wie Gott sie hat, aber nicht einen Humor, den andere abmachen. Ich habe letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der einen wirklich schrecklichen Witz gemacht hat über eine lesbische Frau, die ich kenne. Und ich habe sie angesprochen, die Person, und gesagt, das finde ich nicht gut, dass du das gemacht hast. Dann hat sie sofort sorry gesagt, sich entschuldigt Und dann 5 Minuten später hat sie wieder eins gebracht. Ich habe gemerkt, das sitzt tief. Manchmal haben wir uns wie so gewöhnt, wie wir übereinander reden und über andere reden, die gerade nicht da sind. Und wir schlagen mal vor, dass das etwas ist, wo wir sagen, nein, im Gemeinde als Raum der Gnade, wenn wir auf das Acht geben und einander auch ansprechen darauf. Das ist der Grundsatz Nummer 4, der mit Witz zu tun hat. Okay? Gut. Dann der Grundsatz Nummer 4. 5, danke vielmals, ihr seid aufmerksam. Lieblingssünden von anderen Gruppen werden nie isoliert erwähnt von sündhaftem Verhalten von meiner eigenen Gruppe. Oder ausgeschlossen von der Vergebung, die allen zugänglich ist, die an Jesus glauben. Was steckt da dahinter? Da dahinter steckt etwas ganz Wichtiges, wo wir in der Bibel so viel Weisheit sehen. Nämlich in der Bibel werden oft Sündenlisten aufgeführt. Die sind nicht da, um uns irgendwie umhauen, sondern zum sagen, wir sind alle ein bisschen im gleichen Boot miteinander. Wir haben letzten Sonntag so eine Liste angeschaut, da hat es heterosexuelle Vergehen, homosexuelle Diebe, geldgierige Trinkerläster und Räuber und so weiter. Und es ist spannend, dass das alles im gleichen Topf reinkommt. Und der Vorschlag von dem Grundsatz Nummer 5 sagt, wenn ich über die Sünde von anderen Gruppen rede, dann tue ich darauf achten, dass ich auch eine Sünde erwähne, wo meine eigene Gruppe vielleicht besonders betrifft. Einfach, dass wir nicht ungleich über das reden und uns ständig daran erinnern, was die Bibel sagt im Römer 3. Und jetzt kommt noch einmal der Satz, kein Unterschied. Bemerkt da? Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Und darum müssen wir immer die Vergebung anbieten, immer das Thema einbringen. Und dann haben wir den Grundsatz Nummer 5. Dann zum Zivilstand. Grundsatz Nummer 6. Der Schutzraum vom Zölibat und der Ehe werden im gemeinsamen Gemeindeleben gleichermaßen gefördert, wertgeschätzt und praktisch unterstützt. Was steckt da dahinter? Da dahinter steckt die Idee, dass die meisten von uns, wenn wir als Zölibat denken, denken wir, das ist einfach ein Warteraum auf die Hochzeit und auf die Ehe. Also wenn du Single bist, was bist du denn? Dann bist du einfach noch nicht verheiratet. Und wie können wir dir als Single helfen? Das Einzige, was uns in den Sinn kommt, um dir zu helfen, ist, dir den Partner suchen, oder? Und dir Ehe vorbereitungen irgendwie, oder was auch immer genau, so dass einfach, weil es geht ja einfach darum, zu heiraten. Wir sehen das Zölibat oder Single sein sehr oft einfach als ein Warteraum auf das Eigentliche, auf die Ehe. Und ich habe letzten Sommer eine Predigt dazu, warum die Bibel das anders sieht und anders zeigt. Jesus etabliert ganz klar, dass sowohl das Zölibat wie auch die Ehe ein Warteraum ist auf das kommende Reich Gottes. Und der Paulus führt dann das weiter aus, aber die beiden Zivilstände, wenn man das so sagen kann, sind wunderbare Schutzräume der Gnade, die Gott uns gibt. Und beide sind zu verstehen im Horizont vom Reich Gottes, der am Kommen ist. Und darum sind beide gleichwertig. Beide haben ihre zugehörige Würde. Und darum, wenn wir in der Gemeinde, wenn wir über das Zölibat nachdenken, müssen wir das eigentlich gleichermaßen stützen und auch darstellen. Und ich habe Sabine Walser, die mit mir geredet hat über genau das Thema vor ein paar Wochen. Und sie ist Single. Und ich werde jetzt mit ihr ein paar Fragen stellen über uns als Gemeinde und im Zölibat. Jetzt viel mal. Sabine, danke, dass du dir Zeit nimmst, zu reden über deinen Zivilstand, über dein Single-Sein. Ist denn das bei dir, du bist Single? Ist das für dich eine Grundsatzentscheidung? Du hast dir vor 10 Jahren gesagt, ich will Single sein und bleiben für den Rest von meinem Leben. Wie funktioniert denn das bei dir?
Nein. Also ich bin jetzt nicht aktiv auf der Suche nach einem Partner, aber ich bin durchaus auch offen. Ich geniesse die Zeiten vom Single sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass das andere auch eine Erfüllung bringen kann. Genau, ich sage einfach gern, ich bin Single und das ist im Moment einfach mein Zustand. Genau, wie auch Berlin nicht davon gefeit sind, zum auch wieder Single werden durch wenn der Partner stirbt oder vielleicht kann es auch zu einer Trennung kommen, denke ich, möchte ich den Zustand einfach so annehmen und in dem einfach Gott ehren. Genau.
Danke vielmals, das ist für dich nicht etwas Definitives. Wir in der Kishona Frauenfeld, das ist jetzt ein bisschen persönlich, gell? Findest du, machen wir einen guten Job im Bereich Singles zu stützen und ihnen das möglich zu machen, was jetzt wichtig wäre für jemanden, der Single ist oder zölibatär lebt, im Moment einfach, so wie es jetzt gerade im Moment ist?
Im Moment, denke ich, fällt mir persönlich ein spezifisches Angebot für Singles, beziehungsweise für gerade so nach dem jugendlichen Alter, habe ich das Gefühl, da ist einfach nichts herum, wo Single sein fördert. Gerade auch für Leute, introvertierte Leute, fände ich einen Raum wichtig, wo man uns gibt. Und einen Raum meine ich nicht, dass wir als Zielscheibe von wohlgemeinter Verkupplung dienen. Wohlgemeint, aber nicht immer sehr erträglich.
Danke vielmals. Also, was könnte denn da für ein Gefäß sein? Also, hast du uns ein paar Ideen, was wir machen könnten?
Ja, genau. Also, zum Beispiel so ein Feuerabend wäre mega cool, wie es für die Männer schon gibt.
Kannst du erklären, was die machen, die Männer, wenn sie da am Feuerabend gehen?
Da weiss ich nicht genau, weil ich darf dort ja
Du weißt ja das nicht.
Aber
was hast du gehört?
Wenn ich gehört habe, Gespräche. Das Austauschen miteinander, unterwegs sein, sich fördern in dem, also mal fördern ist das Richtige, Single sein fördern oder auch durch irgendeinen Kurs oder ein Seminar, wo zum Beispiel der 1. Korinther 7, finde ich jetzt mega spannend. Genau.
Also man könnte wie eine Art einen Themenabend machen, man könnte so Treffen haben. Und was ist denn da mit dem Feuer? Also was machen denn die am Feuer? Das weiß ich nicht. Ja, ich habe etwas gehört. Sie bröteln die Wurst und trinken das Bier.
Also, oh, ja, da wäre ich auch dabei. Also, genau. Da wäre ich auch dabei.
Also es wäre eine super Idee. Danke vielmals. Kannst du uns noch ein bisschen sagen, weißt, wie sieht die denn Gemeinde aus, wo quasi in guter Harmonie nebeneinander die Ehe, weißt, wirklich auch da macht, was nötig ist, um für Ehe und Familien, aber eben auch für Singles. Wie sieht denn die Gemeinde aus? Wie sieht die am Sonntagmorgen vielleicht aus?
Genau. Also ein Punkt, der mir so ein bisschen auf dem Herz liegt, ist, dass Bärli sensibler werden auf Bedürfnisse der Singles. Also zum Beispiel, dass sie weniger Körperkontakt zeigen. Es kann auch nur eine kurze Umarmung sein oder schnell die Hand aufs Knie vom anderen legen. Ich weiß nicht, wie bewusst man sich ist, wenn man auslöst oder sich bewusst ist, wenn ein Single, der sich sehr einen Partner wünscht, alles kann sehen und was das kann auslösen.
Danke vielmals. Ja. Genau. Hast du noch weitere Sachen? Weißt du, was steht vor deinen Augen so? Da wäre die Vision.
Genau, oder eben so alles, wie ich sie schon erwähnt habe. Einfach ein Raum, wo man auch die Berufung vom Single kann fördern und in die Gemeinde einbringen. Also, dass man diese Leute wohl fördert und sie dann auch sich in die Gemeinde einbringen können.
Danke vielmals. Einen herzlichen Applaus für Sabine, die viel jetzt auch gesagt hat. Das hat mit dem Grundsatz Nummer 6 zu tun. Der Schutzraum vom Zölibat und der Ehe werden im gemeinsamen Gemeindeleben gleichermaßen gefördert, wertschätzt und praktisch unterstützt. Das sind drei Vorschläge an uns, einfach zum mal darüber nachdenken, wie leben wir in diesen drei Bereichen. Vom Humor, vom Reden über Sünde, vom Umgang mit den beiden Zivilständen, die wir haben. Und wir möchten jetzt ein Lied hören, wo die Band jetzt mit uns wird singen, wo das Thema der Würde einfach nochmal in den Fokus stellt. Und ich lade euch ein, das Lied einfach mal zu geniessen und zu hören und mit diesen Gedanken mal mitzugehen. Und es ist ja so, dass ihr auf dem Zettel, den ihr bekommen habt, hinten drauf einen Bereich habt, wo ihr euch Fragen stellen könnt. Nächsten Sonntag bin ich gern bereit, auch auf konkrete Fragen einzugehen, die diese Serie vielleicht auch geweckt hat bei dir. Ihr könnt mir auch ein Mail machen, wenn ihr keine Fragen bringt. Glaubt, ich habe genug zu erzählen. Aber wenn ihr spezifische Fragen habt, würde ich sehr gern konkret auf die auch eingehen. Und überlegt euch, ob wir mir ein Mail machen. Ich wäre froh, wenn ich es spätestens am Mittwoch hätte, damit ich noch ein bisschen Zeit habe zum Vorbereiten.